Ich bin heute, so habe ich überlegt, das dritte Mal hier bei euch im Input. Das ist wichtig, zu wissen, dass man ein drittes Mal eingeladen wird. Wenn man das erste Mal da ist, denkt man hinterher beim Nachhausefahren, na, ob das so gut angekommen ist, was du, alter Sack, den jungen Leuten dort erzählt hast. Wie werden sie das aufgefasst haben? Wenn sie dich ein zweites Mal einladen, denkst du, naja, wahrscheinlich haben sie bloß keine Leute zurzeit zur Verfügung. Da warst du noch eine Notlösung gewesen, bevor sie es ausfallen lassen. Ein drittes Mal eingeladen zu werden, macht immer Mut. Da sagt man sich, naja, vielleicht war es doch nicht so ganz schlecht. Und ihr seht, auch mit über 50 ist man nicht ganz frei davon, so Selbstzweifel mit sich herumzutragen. Immer so das Bestreben zu haben, gut anzukommen. Hoffentlich hast du einen guten Eindruck hinterlassen. Hoffentlich haben dich alle auch so gesehen, wie du gerne gesehen werden wolltest. Hoffentlich haben sie dich überhaupt wahrgenommen. Zurzeit ist eine meiner Töchter mit unserem jüngsten Enkelkind zu Besuch und die kleine Rose ist gerade ein Jahr alt und die hat nur ein Problem. Wenn wir uns anfangen zu unterhalten, hat die immer das Gefühl, sie wird von uns nicht wahrgenommen. Und dann schreit die immer laut los, bis wir alle wieder, ach, da ist ja die kleine Rose, rufen. Und dann freut sie sich und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Das geht also bereits in diesem Alter los. Geht bei euch weiter, ihr schönen Mädels hier, alle, die ihr euch für heute Abend hübsch gemacht habt. Ihr wollt wahrgenommen werden als was Besonderes. Und die Jungs, die hier so lässig reingeschunkelt kommen wie Chuck Norris, die wollen eben auch so wahrgenommen werden. Und das ist ganz normal. Überall, wo wir uns bewegen, wollen wir ein bestimmtes Bild hinterlassen. Und unser Problem sind die permanenten Selbstzweifel, die in uns rumoren und die uns beschäftigen. Und manchen ist das so anstrengend, dass er darüber den Lebensmut verliert. Es geht heute in unserem Thema um Gemeinde. Und wie sieht es da aus? Wie geben wir uns da? Was rennen da für Leute rum? Was sind das für Typen? Worauf kommt es bei Gemeinde an? Darum geht es heute in unserem thematischen Teil. Ich weiß nicht, welchen Bezug ihr zur Gemeinde habt, in welchem Verhältnis du bislang zur Gemeinde gestanden hast, welches Verhältnis du pflegst. Schaut man sich Gemeinden vor Ort oder darüber hinaus in anderen Orten an oder gar in anderen Ländern, dann stellt man fest, Gemeinden sind ganz unterschiedlich. Als junger Mann, da war ich immer begeistert von diesen südamerikanischen Gospelgemeinden. Was heißt, ich bin's eigentlich bis heute immer noch. Das hat mich schwer beeindruckt, wie da der ganze Gottesdienst singend verbracht wurde, wo fast sogar noch die Predigt gesungen wurde. Und das mit so einer Leidenschaft und Begeisterung, dass es einfach nur ansteckend sein konnte. Ich habe aber auch lange genug selbst Jugendarbeit, so wie Jenny und alle anderen Mitarbeiter, gemacht und weiß deshalb auch, dass Gemeinde nicht immer sehr ansteckend ist. Das größte Problem in der Zeit, wo ich Jugendarbeit gemacht habe, war immer, die jungen Leute aus dem Jugendkreis, aus dem Input, am Sonntag in die Gemeinde zu bekommen. Und ganz oft ist uns das nicht gelungen. Und deshalb weiß ich, dass eine Gemeinde, die eine Jugendarbeit mit so vielen jungen Leuten hat wie euch hier, das sagt noch gar nichts aus, welche Beziehung die jungen Leute dann entsprechend zu ihrer Gemeinde haben. Und deshalb ist es schon mal interessant, sich Gedanken darüber zu machen, vor allem sich Gedanken mit denen darüber zu machen, über die man sich freuen würde, dass sie denn zur Gemeinde kämen. Das sind die Kinder und die Jugendlichen, denn das ist die Zukunft von Gemeinde. Und keine Angst, also mich hat jetzt nicht unsere Gemeinde hierher geschickt und gesagt, du, mache mal ein bisschen Werbung dort, unsere Gottesdienste drohen langsam zu vereinsamen, wir brauchen ein bisschen mehr Input, sondern die Anfrage kam glücklicherweise von euch, von euren Mitarbeitern. Jenny und Daniel, die haben mich angefragt und die haben mir eine Reihe von Themen vorgegeben, da konnte ich mir ein Thema aussuchen und ich habe mich ganz schnell für Gemeinde entschieden. Da waren viele gute Themen dabei, aber ich habe eigentlich sofort bei Gemeinde zugegriffen bevor mir das Thema ein anderer wegnimmt, weil ich ein ausgesprochener Gemeindefan bin. Ich liebe Gemeinde, man könnte sagen, abgrundtief. Ich liebe Gemeinde so sehr und das nicht erst, seit ich ein alter Mann bin und soziale Kontakte vermehrt suche, sondern ich liebe Gemeinde seit meiner Jugend. Ich liebe konkret Gemeinde, seit ich Jesus kennengelernt habe. Kennen und lieben gelernt habe. Und mit Jesus habe ich Gemeinde lieben gelernt. Seitdem ist sie mir lieb und wichtig. So wichtig, dass es eine von 4 oder 5 entscheidenden Fragen waren, die ich meiner Frau gestellt hatte, bevor ich sie geheiratet habe. Wie stehst du zur Gemeinde? Das war eine mit alles entscheidende Frage von mir als 19-Jährigen an meine damals 20-jährige werdende Frau. Und hätte sie mir die Frage mit, na ja, ich weiß nicht, müssen wir mal sehen, das kommt ja immer drauf an, schauen wir mal, beantwortet, dann wäre wohl aus uns nichts geworden. Und auch später haben wir in unserem Leben unsere ganze Ehe, unsere Familie, unsere Arbeitswelt der Gemeinde untergeordnet. Wir haben irgendwann festgestellt, wenn wir so arbeiten gehen wie alle anderen in unserer Gemeinde, dann wird das nicht lange anhalten mit Gemeinde. Dann rennen alle nur noch auf Arbeit, sind hinterher groggy. Wir haben uns dann beide mit meiner Frau wegen der Gemeinde entschieden, uns selbstständig zu machen, um nur noch so viel wie nötig zu arbeiten, um so viel wie möglich Zeit für Gemeinde zu haben. Wir waren also bereit, nicht mehr jeden Auftrag anzunehmen, der uns angeboten wurde, um viel Geld zu verdienen, sondern wir haben so wenig wie möglich Aufträge angenommen, nur so viel wie nötig, dass wir gerade so unsere Familie satt bekommen haben, um ganz viel Zeit für Gemeinde zu haben. Aber das nur so am Rande. Wichtig ist ja nicht, was ich von Gemeinde halte, was meine Frau von Gemeinde hält oder was hier die Mitarbeiter von Gemeinde halten. Wichtig ist, was die Bibel zur Gemeinde sagt. Denn wir wollen ja nicht irgendeine Gemeinde sein, sondern wir wollen Gemeinde Jesu Christi sein. Und deshalb habe ich uns einen Text rausgesucht. Ich weiß nicht, lest ihr in der Bibel mit oder lese ich euch den Bibeltext vor? Machen wir es mal so. Aus 1. Mose 6. Und da lese ich euch, wir lesen jetzt viel Bibel. Das wird eine ganze Menge werden, aber das ist manchmal nötig. Und es könnte ja sein, ich erzähle hier nur lauter Quatsch und dann habt ihr wenigstens was Vernünftiges gehört, nämlich das, was ich aus der Bibel vorgelesen habe. Also ich lese euch erst einmal aus 1. Mose 6, die Verse 5 bis 22 vor und dann aus Kapitel 7, die Verse 1 bis 16. Das dauert jetzt also ein Weilchen, aber ihr kennt sicherlich die Geschichte. Da geht es um die Sintflut und um den Bau der Arche Noah. Ist ja eigentlich eine recht interessante Geschichte. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von dieser Erde, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter den Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Und Noah zeugte 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet, aber die Erde war verderbt vor Gott und voller Frevel. Da sah Gott an die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen und mache ihn so. 300 Ellen sei er lang, 50 Ellen sei die Breite und 30 Ellen die Höhe. Ein Fenster sollst du für den Kasten machen oben an, eine Elle groß. Die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen und es soll 3 Stockwerke haben. Eins unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben. Denn siehe, ich will eine Sinnflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch. Darin Odin des Lebens ist unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen und mit deinen Söhnen, mit deiner Frau, mit den Frauen deiner Söhne. Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch, je ein Paar, Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir. Von den Vögeln nach ihrer Art, von dem Vieh nach seiner Art und von allem Gewürm auf Erden nach seiner Art, von den allen soll je ein Paar zu dir hineingehen, dass sie leben bleiben. Und du sollst dir von jeder Speise nehmen, die gegessen wird, und sollst sie bei dir sammeln, dass sie dir und ihnen zur Nahrung diene. Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Jetzt Kapitel 7. Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich für gerecht befunden vor mir zu dieser Zeit. Von allen reinen Tieren nimm zu dir je 7, das Männchen und sein Weibchen, von den unreinen Tieren aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen, desgleichen von den Vögeln unter den Himmel je 7 Männchen und Weibchen, um Nachkommen am Leben zu erhalten auf der ganzen Erde. Denn von heute an in 7 Tagen will ich regnen lassen auf Erden 40 Tage und 40 Nächte und will damit vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, was ich gemacht habe. Und Noah tat alles, was ihm der Herr gesagt hatte. Er war aber 600 Jahre alt, und als die Sintflut auf Erden kam. Und er ging in die Arche mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne vor den Wassern der Sintflut, von den reinen Tieren und von den unreinen, von den Vögeln und von allem Gewürm auf Erden, gingen sie zu ihm in die Arche, paarweise je ein Männchen und Weibchen, wie ihn Gott geboten hatte. Und als die 7 Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut auf Erden in dem 600. Lebensjahr Noahs am 17. Tag des 2. Monats. An diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und taten sich die Fenster des Himmels auf und ein Regen kam auf Erden 40 Tage und 40 Nächte. An eben diesem Tage ging Noah in die Arche mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen, und mit seiner Frau und den 3 Frauen seiner Söhne, dazu alles wilde Getier nach seiner Art, alles Vieh nach seiner Art, alles Gewürm, das auf Erden kriecht nach seiner Art und alle Vögel nach ihrer Art, alles, was fliegen konnte, alles, was Fittiche hatte, das ging alles zu Noah in die Arche paarweise, von allem Fleisch, darin Odem des Lebens war. Und das waren Männchen und Weibchen von allem Fleisch, und sie gingen hinein, wie denn Gott ihm geboten hatte, und der Herr schloss hinter ihm zu. Rums. Soweit der Originaltext. Das Rums gehörte nicht dazu. Aber man kann sich das so schön vorstellen, als endlich dieses wahnsinnige Bild, was man so auch von Kinderbüchern her kennt, als da alle in der Kiste waren, schloss Gott hinter ihnen zu. Ihr werdet euch jetzt fragen, was erzählt der Mann? Der will uns von Gemeinde erzählen und erzählt von Noah. Wir wollen alle, dass Gemeinde wächst, und Gott ist hier gerade dabei, Programm umgekehrt zu machen, alles zu vernichten. Ich will euch das kurz erklären. Seit die Beziehung zwischen Gott und Menschen durch den Menschen zerstört wurde, nämlich noch ein paar Kapitel davor im Garten Eden, im Paradies, seitdem ist Gott unterwegs, um Menschen zu retten. Das war so nicht geplant bei ihm. Aber die Not, die die Menschen angerichtet haben, die zwingen ihn bis heute, unaufhaltsam Rettungsprogramme ins Leben zu rufen. Das von Noah war das erste. Das erste Rettungsprogramm. Und Rettungsprogramme Gottes ziehen sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Wenn ihr die Bibel lest, werdet ihr immer wieder darauf stoßen, dass Gott nichts anderes im Sinn hat, als Menschen zu retten. Erst mit Noah, später mit Israel, dann mit der Gemeinde in der Apostelgeschichte zu lesen. Und Gott verfährt dabei oft nach bewährten Prinzipien. nach ähnlicher Art und Weise. Er hat ein paar Dinge gefunden, die sich als geeignet befunden haben. Und deswegen möchte ich uns die erste Rettungsaktion Gottes heute ein Stück nahelegen, damit wir für die Rettungsaktion, für die allergrößte, die Gott ins Leben gerufen hat, nämlich die Rettungsaktion durch seinen Sohn Jesus Christus und danach folgend durch die Gemeinde, um uns das ein bisschen besser verstehen zu lassen. Ich glaube, das mal schon mal vorneweg, dass die Gemeinde die Arche der Neuzeit ist. Diese Kirche ist nicht nur so kastenmäßig gebaut, weil die damals zu dumm waren, ein bisschen hübscher zu bauen, sondern ich glaube, das soll uns daran auch ein Stück weit erinnern. Und das hatten die Bauherren der damaligen Zeit vor, wir wissen es, 350 Jahren, schon so im Blick. Die Kirche ist ein Rettungsort Gottes. Gemeinde ist als Rettungsaktion gedacht. Gott schickte seinen Sohn, wie ich es eben sagte, der für uns gestorben ist. Und jeder, der das im Glauben annimmt und sagt, Jesus ist für meine Schuld und meine Sünde gestorben, der gehört zur Gemeinde. Und da sehen wir schon die erste Ähnlichkeit zu unserem Text. Gott hat beschlossen, alle Menschen zu vertilgen. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Es wird dann noch gesagt, dass Noah sich ganz ordentlich benommen hat. Aber wenn dort steht, er fand Gnade, dann ist das auf jeden Fall unverdient, dass Gott ihn auserwählt hat und gesagt hat, dich will ich rüberretten. Wenn Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene, sich dir in deinem Leben zeigt und dir deutlich macht, ich hab dich lieb und ich will dich und dein Leben ganz. Ich will dich und dein Leben regieren. Ich will der Herr deines Lebens sein. Dann tut er das, weil er dich lieb hat, aber auch, weil er dir gnädig ist, weil er Gnade vor Recht ergehen lässt. Wenn er deine Schuld dir aufrechnet, hast du keine Chance. Noah fand Gnade vor dem Herrn und wurde deshalb Teil der Rettungsaktion. Gott hat uns durch seinen Sohn Jesus Christus für gnädig befunden und hat uns zur Gemeinde hinzugefügt. Die Gemeinde, ihr Lieben, das ist nicht ein Dackelverein oder irgendein Fußballverein, die sich freuen, endlich kommt mal wieder einer und fragt, ey, kann ich Mitglied werden? Ja, gerne hier, für dich heute sogar zum halben Beitrag. Sondern zur Gemeinde wirst du durch Jesus Christus hinzugefügt. Wenn er der Herr deines Lebens wird, dann wirst du Kind und Glied seiner Gemeinde. Und ich habe es ja erst schon gesagt, seit ich Jesus lieben gelernt habe, habe ich auch die Gemeinde lieben gelernt. Aber das ist, es sollte eigentlich ein Automatismus sein, aber wir stellen oft fest, das funktioniert nicht richtig, das zündet nicht richtig. Ich habe in meinem Leben ganz, ganz viele Menschen erlebt und kennengelernt, die haben zwar Jesus lieben gelernt, aber sie haben nie den Sprung in die Gemeinde geschafft. Sie wurden von Gott eigentlich zur Gemeinde hinzugefügt, aber sie selbst haben diesen Sprung nie geschafft und irgendwann sind sie untergegangen, weil sie nicht in dem schützenden Raum von Gemeinde waren. Die Bosheit der Welt, von der wir hier gelesen haben, die Gott dazu veranlasst hat, die Erde untergehen zu lassen, genau da gehen die Menschen unter, weil sie sich nicht haben in die Gemeinde, in die Arche der Neuzeit haben retten lassen. Ein zweites, in der Gemeinde und beim Bau der Arche, da hatte Gott das Sagen. Gott hat ganz klare Vorstellungen, wie Gemeinde aussehen soll. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann nehmt die Bibel zur Hand und lest in der Apostelgeschichte. Es ist unglaublich, welche Gedanken und welche Vorstellungen Gott für Gemeinde hat. Und deswegen ist es eben nicht egal, was wir als Kirche machen. Und deswegen beten wir so oft, weil wir nicht wissen, Herr, wie sollen wir es eigentlich machen? Wir haben zwar unsere Vorstellungen und haben zwar Ideen und wissen aber nicht, ob das so richtig ist. Gott sagte dem Noah, mache die Arche so, Doppelpunkt. 300 Ellen lang, 50 hoch, da ein Fenster, da eine Tür, 3 Etagen. Gott hat ganz klare Vorstellungen. Und wenn Gott nicht ein Götze ist, den man irgendwie schnitzt oder schweißt oder sägt und sich irgendwo hinstellt, sondern wenn Gott der lebendige Gott ist, dann kann er auch heute und will er auch heute noch in unsere Gemeinde hineinsprechen und sagen, wie er sich nicht nur unser Leben, sondern auch unser Zusammenleben als Gemeinde vorstellt. Wenn du eine Gemeinde suchst für dich, weil du zum Studium gehst oder deine Arbeitsstelle wechselst, dann achte im Leben darauf. Gemeinde Jesu ist nur, wo Jesus auch das Sagen hat. Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren. Noch so ein Prinzip Gottes. Gott schickt niemanden von uns als Einzelkämpfer los. Und er lässt uns auch nicht so nach dem Motto, mach da drinnen schön die Beine hoch, schlaf dich 40 Tage aus, weil danach wirst du alleine die Erde beackern müssen, sondern Gott hat eine klare Vorstellung, wie und mit wem Noah die neue Welt in der Arche erreicht. Er sagt ihm genau, wen er möchte, dass noch gerettet wird. Männlein und Weiblein von allen Tieren, von allen Vögeln, von allen Würmern, die Unreinen und die Reinen. Gott schickt Noah los nach dem Motto, ich rette dich und jetzt geh du und mach dich auf die Strümpfe und rette, was du kannst. Und das ist auch der Auftrag an die Gemeinde. Wir sind ja nicht als Gemeinde Jesu zum Selbstzweck hier zusammen, um miteinander Kaffee zu kochen und miteinander Kuchen zu essen und ein bisschen Musik zu machen und zu sagen, wie toll wir alle sind und dass wir uns alle lieb haben. Sondern Jesus hat uns gesagt, geht hin, macht zu Jüngern, tauft sie auf meinen Namen, holt wen ihr könnt, rette wer sich kann in dieser Arche. Und in dieser Arche will ich euch gemeinsam mit all denen, die ihr dazu holt, hinüber retten in die neue Welt, von der die Offenbarung erzählt, dem neuen Himmel, der neuen Erde. Die Bibel gibt uns viele Bilder mit, wie Gemeinde sein soll. Sie sagt zum Beispiel, Gemeinde ist wie eine Familie. Nun weiß ich, dass das in heutiger Zeit schwierig ist, jemand seine Familie als positiven Vergleich nahezulegen. Ich weiß, dass viele von euch vielleicht auch Familienverhältnisse erlebt haben, die sagen, Gott bewahre von meiner Familie. Wenn Gemeinde so ist wie Familie, na dann vielen Dank. Ich weiß, dass ganz viele so sehr dankbar sind, dass Gott ihnen Gemeinde gegeben hat, weil es in ihrer Familie nicht so prickelnd zuging. Aber Gott hat uns ja auch für die Familie ein Bild in der Bibel gegeben, eine Vorstellung mitgeteilt. Deshalb ist es so wichtig, dass ihr in der Bibel lest, dass wenn ihr selbst, und fast alle von uns haben doch die Sehnsucht nach einer intakten Familie. Und ich weiß, dass so viele losgezogen sind und gesagt, ich werde das alles besser machen, als ich das erlebt habe. Und am Ende haben sie wieder das getan, was zu Hause passiert ist. Wenn wir nach Veränderung uns sehnen, dann ist es immer wieder wichtig, dass wir uns am Original, an dem orientieren, was der Schöpfer sich dabei gedacht hat, als er alles das ins Leben gerufen hat. Und deshalb ist das Bild von Familie ja nur in Relation zu setzen, nicht mit dem, was wir kennen, sondern mit dem, was uns die Bibel mitteilt oder das Bild vom Hausbau. Gott hat gesagt, er will uns wie einen Tempel bauen und jeden einfügen. Jeder wird gebraucht, so unterschiedlich, wie wir alle sind. Da braucht es Steine, da braucht es Fenster, da braucht es Türen, da braucht es Dachziegel, da braucht es Beton, da braucht es ich weiß nicht was alles. Ich selbst verwende oft und gerne das Bild, ein ganz modernes, vom Krankenhaus. Für mich ist Gemeinde immer wieder wie ein Krankenhaus. Und oft höre ich von Leuten, die sagen, na, ich kann noch nicht in die Gemeinde kommen, du, ich bin noch nicht so gut. Das wäre ungefähr so, als wenn jemand sagt, also ich habe zwar unglaublich Bauchschmerzen, aber wenn das aufhört, dann gehe ich ins Krankenhaus. Nein, wenn du Bauchschmerzen hast, dann ist das Krankenhaus genau der richtige Ort. Und da ist Personal. Und die haben die Aufgabe, genau die mit den Bauchschmerzen und mit den Kopfschmerzen und mit den kaputten Herzen, alle die dort aufzunehmen und sich um die zu kümmern. Und auch wenn man selber mal vom Personal Schwierigkeiten hat, findet man da Hilfe. Ich weiß nicht, wie dein Verhältnis zur Gemeinde ist. Das hatte ich schon am Anfang gesagt. Ich weiß nicht, welche Beziehung du bis jetzt hattest. Aber es könnte sein, dass, es könnte nicht nur sein, ich bin mir ziemlich sicher, aber ich weiß nicht, ob heute der Zeitpunkt dafür ist, dass Gott dich in seiner Gemeinde haben will. Wenn du diesen Ruf verspürst, wenn du den Eindruck hast, irgendetwas in meinem Leben, das habe ich so noch nicht erlebt. Ich weiß noch gar nicht viel von den Christen und von Jesus und von der Truppe da und von der Gemeinde. Aber irgendwie habe ich eine große Sehnsucht danach, zu Jesus zu gehören, dass er mein Herr wird, dass diese Gemeinde mein Zuhause wird. Dann nutze diese Chance. Dann schieb das nicht auf. Vielleicht erlebst du das auch schon das zweite oder dritte Mal. Es kann sein, es ist dein letztes Mal. Denn der Herr schloss hinter Noah zu. Ich bin mir sicher, der Kahn war nicht klein, den Noah da gebaut hat. Und das gab Aufsehen. Da war was los gewesen. Mitten in der Wüste baut Noah ein Schiff. Da haben die gesagt, Noah, du bist nicht ganz dicht, bist du nicht. Jetzt hast du nicht mehr alle. Ein exotischer Vogel warst du ja schon immer gewesen. Irgendwie komische Ideen hattest du schon immer. Aber eine Flut in der Wüste, du hast Gott bestimmt missverstanden. Der hat bestimmt gesagt, da kommt Luft. Also du hast die Buchstaben vertauscht. Luft, da sind ja alle dieselben Buchstaben drin wie Flut. Also der hat gesagt, das wird ein bisschen windig. Aber Noah, bitte. Und dann fängt Noah an, Würmer zu sammeln und Fliegen zu fangen und Vögel mit dem Kescher einzuholen und die Elefanten zusammenzutreiben. Und die haben gesagt, der hat was geraucht. Wir wissen nicht was, aber er sollte weniger davon nehmen. Ich kann mir vorstellen, welchem Gelächter der Noah ausgesetzt war. Und es sind von Tag zu Tag immer mehr Menschen gekommen, die gesagt haben, das ist ja nicht mehr normal. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass da Leute dabei waren, die sagen, und was ist, wenn Noah recht hat? Aber nie den Mut hatten, die Seite zu wechseln. Ich bin mir sicher, wenn da einer gekommen wäre, Noah hätte den mitgenommen. Von da an, wo Gott zugeschlossen hat, gab es die Frage nicht mehr, wie finden wir das? Finden wir das gut? Finden wir das okay? Finden wir es nicht so gut? Es kann der Tag in deinem Leben kommen, da wirst du die Frage nicht mehr beantworten müssen, weil sie dir Gott nicht mehr stellt. Gott ist der Herr des Lebens und des Sterbens. Gott ist der, der die Zeit in Händen hält, auch deine, ob du das zulässt oder nicht, ob du das willst oder nicht, ob du das gut findest oder nicht. Und deshalb mache ich dir Mut, dahin zu gehören, wo Gott das Sagen hat, ihr Lieben. Das ist eines der entscheidenden Dinge, was mir Gemeinde immer wieder so lieb und wertvoll gemacht hat. Ich bin ein großer Vereinsfan. Also ich weiß, dass in eurer Generation Vereinsleben nicht mehr so hoch gewertet wird. Aber ich war in unzähligen Vereinen, im Bonsai-Verein und im Dackelverein und im christlichen Verein junger Menschen und Fotoverein war ich gewesen. Und weil ich viele Interessen habe, war ich in vielen Vereinen. Und da war es immer schön, ein gemeinsames Interesse zu haben an einer gemeinsamen Sache. Aber das Furchtbare in Vereinen, und das ist das, was ja vielen von euch jungen Leuten so ankotzt, war, da haben sich welche produziert, da haben sich welche in den Vordergrund gespielt, da haben immer dieselben gesagt, was gemacht wird, und am Ende endete das immer im Chaos. Oder sehr oft, sagen wir es so. In der Gemeinde endet es auch oft im Chaos. Aber immer dann, wenn Gott nicht mehr das Sagen hat. Wenn da Menschen anfangen, sich zu produzieren. Wenn da mit einmal welche vorne stehen, die denken, die sind die ganz tollen Hechte. Und nicht mehr der Gemeinde dienen. Das ist das Wertvolle in der Gemeinde. Wir begegnen uns alle, da gibt es keinen Vorsitzenden und keinen Schriftführer und keinen Stellvertreter, sondern wir begegnen uns da alle auf einer Höhe. Da ist nur Gott, unser Vater im Himmel, der das Sagen hat, und wir begegnen uns alle auf einer Augenhöhe. Und das macht das Miteinander so angenehm. Das macht es möglich, seine Selbstzweifel und alles das so mitzubringen. Da ist es nicht ganz uninteressant, das gebe ich ja zu, und in eurem Alter schon gleich gar nicht. Wie sieht mich denn der andere? Und da freut man sich als junger Mann auch, wenn einem ein junges Mädel mal zuzwinkert, und umgekehrt vielleicht genauso. Aber das ist nicht mehr das alles Entscheidende im Leben. In der Gemeinde wissen wir, Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, der hat uns angesehen. In der Bibel steht, als du noch nicht mal im Leib deiner Mutter gemacht warst, da hat Gott dich bereits angesehen. Da hat Gott schon gewusst, wie du aussehen wirst, was für ein Typ du wirst, was du gerne hast, was du nicht so magst, ob du blond, schwarz oder rothaarig wirst. Alles das hat Gott schon lange vorher gesehen. Und ihr Lieben, wenn Gott uns angesehen hat, freundlich angesehen hat, wenn er sich freut, uns zu sehen, wenn er sich freut daran, uns in seiner Gemeinde zu sehen, uns zu erleben, dann kann es uns eigentlich völlig egal sein, wie uns andere sehen. Dann sollten wir uns nicht so benehmen, als wäre uns das völlig egal. Weil wir sind ja seine Gemeinde und wir wollen ein fröhliches, ein schönes Aushängeschild für unseren lebendigen Gott sein. Und dementsprechend werden wir uns benehmen. Aber das, was uns unseren Wert zukommen lässt, geschieht nicht dadurch, dass wir da zu einer coolen Clique dazugehören oder dass die uns ganz toll finden und dass wir mit dem im Fernsehen gesehen wurden, sondern weil Gott uns angesehen hat und er uns zu seiner Gemeinde hinzugefügt hat und er uns hinüber retten wird in eine neue Welt. Dazu lade ich euch ein.